Dietiken, Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietiken mit Helene Arnett.
Heute unterhalte ich mich mit Christa Glauser. Meine erste Frage, ist dir eigentlich nicht langweilig?
Mir ist gar noch nie langweilig oder eigentlich nie langweilig gewesen in meinem Leben, weil wenn mal etwas zu Ende gegangen ist, dann ist etwas anderes gekommen und ich bin sehr eine neugierige Person und auch eine Person, die sich einmischen kann oder sich einmischen. Von dort her ist Langweile eigentlich nicht das Thema bei mir.
Ich habe gefragt, weil du seit Mai pensioniert bist. Seit Mai, ja?
Ja.
Und vorher eigentlich mehr als 100% einfach engagiert geschafft hast. Du hast 36 Jahre für BirdLife Schweiz geschafft. Das hat wahrscheinlich damals noch nicht BirdLife geheissen.
Das war damals noch der Schweizer Vogelschutz.
Auch schön, finde ich, eigentlich. Mhm. Und davor bist du 23 Jahre lang die stellvertretende Geschäftsführerin von BirdLife Schweiz. Du bist aber auch Historikerin, oder?
Ursprünglich habe ich mal Geschichte und Geografie studiert. Ich habe auch eine Leitzarbeit angefangen zum Thema Neerachereien. Dort schon die Verbindung Naturschutz und Geschichte. Und ich habe schon während dem Studium bei BirdLife angefangen und habe dann irgendwann einmal gemerkt, ja, eigentlich mache ich jetzt, glaube ich, besser mein Hobby zum Beruf und ursprünglich Beruf quasi zum Hobby. Ich bin nach wie vor historisch in vielen Bereichen auch sehr interessiert und das hat bestens geklappt, ja.
Jetzt hast du ja schon sehr früh, du sagst gerade Neerachereien, das war ein Thema, das du als Geografin wahrscheinlich dann aufgenommen hast, oder als Historikerin?
Als Historikerin.
Als Historikerin.
Also quasi, ich habe versucht, dort aufzuzeigen, was die Auswirkungen sind von so einem Ried, was das auch für soziale Komponenten hat, wie das die Entwicklung von diesen Dörfern rundherum geprägt hat und so weiter. Das sind so Aspekte gewesen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich seinerzeit beim Roger Sablonier studieren konnte. Er war einer von den ersten gewesen, der so Themen überhaupt aufgegriffen hat. Und das ist wirklich eigentlich sehr ein spannender Aspekt gewesen, der bis heute auch im Neerachereien noch ein Thema ist und wo die ganz geschichtliche Entwicklung, die wir auch heute immer wieder können brauchen können, wenn es darum geht, was machen wir jetzt als Nächstes in dem Neerachereien.
Das ist ja interessant, weil das ist ja nachher ein grosses Thema für dich geworden in deiner Funktion bei BirdLife, Neerachereien, oder?
Das ist also primär begleitend, weil mein Lebenspartner, der ja auch Geschäftsführer ist von BirdLife Schweiz oder war, er hat natürlich das erste Zentrum aufgebaut. Mhm. Und das war ein Vorbild für sehr viele Zentren nachfolgenden in der Schweiz. Oder?
Es war ein spannender Moment, um dort hineinzukommen. Ja, da kommen wir aber nachher noch schnell drauf, weil ich glaube, wir gehen mal zuerst ganz zurück. Du bist in Dietiken aufgewachsen.
Ja, an der Haslerer Straße unten, mit Blick das, auf die Limmat.
An der Haslerer Straße mit Blick auf die Limmat.
Das ist das Altbergquartier, eben Parallelstraße zur Altbergstraße.
Ja, genau. Ah, dort bist du aufgewachsen. Mhm. Ich habe immer gemeint, beim Lotziwurm.
Nein, ich habe nachher gewohnt im Giuch, ja genau, 20 Jahre lang. Und bin jetzt an der Holzmattstraße oben. Mhm. Also, das heisst, ich bin Dietiken treu geblieben. Mit kleinen Abstechern am Bodensee. Und,
das ist auch schön.
Ja, oder Zürichsee oder Neuenburgersee. Man sieht, Wasser spielt immer eine Rolle.
Jetzt, Wasser hat eigentlich auch schon früh eine Rolle gespielt bei dir und deinem Vater. Dein Vater hat, glaube ich, sogar den Vogelschutzverein von Dietiken gegründet, ist das so?
Nein, er hat ihn nicht gegründet, aber er war 20 Jahre lang Vogelschutzobmann gewesen. Bis ich dann quasi von ihm das Amt übernommen habe. Früher waren wir noch mit Küngel- und Hühnerzüchtern zusammen. Das gibt heute noch Beziehungen dort hin, oder? Und im 1985 haben wir dann aber die Abteilung Vogelschutz quasi losgelöst und einen eigenen Verein gemacht.
Sag mal schnell, wie hat dein Vater zum Vornamen geheißen?
Ernst Glauser.
Auch Glauser.
Ja,
genau. Und er hat schon früh dich mitgenommen. Also hast du dein Interesse vom Vater?
Eigentlich von Kindsbeinen an. Für mich war das sehr vertraut. Ich war auch immer ein bisschen mehr das Vaterkind, meine Schwester mehr das Mutterskind. Und bin eigentlich ja, von klein auf mit dem Vater unterwegs und draussen. Und das war etwas, was mir natürlich dann geblieben ist. Also, stärker dann später eigentlich ins Börden mit zwei Kollegen, wo wir dann wirklich so ab 20 sehr stark unterwegs waren, fast jedes Wochenende.
Auf Vögel suchen.
Ja, klar, das ist auch so ein Abschnitt, oder, wo auch relevant ist. Und, ja.
Erzähl mal, wie das damals aus... Gut, das war so in den 60er-Jahren, späten 60er-Jahren, wo du mit dem Vater unterwegs warst. Hm?
Ja, eigentlich früher schon. Ich meine, als Kleinkind, er hat mich immer mitgenommen auf Spaziergänge, wenn er ist, auch sonst Vögel beobachten und so. Und dann später eben in die Exkursionen mit dem Verein, oder? Berühmt waren damals die Uferexkursionen, morgen um 5 Uhr.
Ja.
Wunderbar, wenn man einmal auf ist, genau. So einen Morgen zu erleben. Und auch noch dazu mal noch problemlos mit 40, 50 verschiedenen Vogelarten so einem Morgen, oder,
wo also man können
sehen. In Dietike, das war dann meistens im Naturschutzgebiet unten gewesen. Dann ist man noch ein bisschen Richtung Spreitenbacher Feld runter oder so, wo ist natürlich alles da noch nicht verbaut gewesen, oder? Also das... hat ja einen starken Landschaftswandel gegeben.
Ja.
Und da ist das problemlos noch machbar gewesen. Ja.
Was, 40 Vogelarten sagst
du? Ja, 40 bis 50 sogar. Ja.
Wie viele sind es heute noch so?
Ja, heute sind es weniger. Also das ist vielleicht noch etwa 30, je nachdem, was läuft. Ja.
Magst du dich irgendwann an Vögel erinnern, die du noch gesehen hast, einfach so, und die verschwunden sind jetzt?
Ja, einer der schönsten ist natürlich der Pirol. Also in meiner Kindheit haben wir noch 5-6 Brutpaar Pirol im Limmental.
Das sind die ganz geil.
Die sind ganz geil, mhm. Ja, so amselartig, aber geil.
Und du sitzt immer zu spitz oben auf einem Baum.
Meistens, ja, genau, zu oberst oben. Und haben ein wunderschönes Flöten, so vom Ruf her, oder? Und die sind eigentlich jetzt komplett verschwunden aus dem Limmental, ja.
Wohin muss man gehen, wenn man die mal noch sehen will, in der Schweiz?
Ja, nicht so weit, ins Rüstal über. Da sind die noch rum. Die haben es ein bisschen geschickter gemacht. Die haben natürlich mit im Rüstal eben das Schutzgebiet einerseits können bewahren, andererseits sogar vermehren mit der Rüstal-Stiftung, oder?
Mhm.
Und dort ist die Kombination Wald mit eben angrenzendem, extensiv genutztem Offenland ist eben noch vorhanden. Und das ist bei uns praktisch nie mehr da.
Dabei hat ja das Limmatal fast eine Vorreiterrolle gespielt im Naturschutz. Wir haben eines der ersten Naturschutzgebiete im Kanton, oder?
Ja, Dietike. Ja. Es gibt sogar noch Briefe von einem englischen Minister, der hier in Dietike war, der die Auen, die fantastischen Auen in Dietike angeschaut hat und eben angeregt hat, dass wir hier unbedingt ein Naturschutzgebiet daraus machen sollen. Das ist dann 1930 tatsächlich passiert. Und... ja, eigentlich war die Meinung, ja, man dürfte das Schutzgebiet auf alle Zeiten erhalten, oder? Dass auch spätere Generationen den Artenreichtum noch nachvollziehen können.
Also man hat schon geahnt, dass es da Änderungen geben könnte, im Fall.
Ja, die Ahnung ist ja schon relativ früh aufgetaucht. Die Naturschutzbewegung hat ja angefangen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Relativ stark dann anfangs vom 20. Jahrhundert, wo auch all die grossen Organisationen wie eben BirdLife, Pro Natura und so weiter gegründet worden sind. Und viele auch von den Sektionen von BirdLife, die Natur- und Vogelschutzvereine, oder?
BirdLife hat letztes Jahr 100 Jahre Jubiläum.
Ja, genau, das 100-Jährige. Mhm. Es gibt einzelne Sektionen, die sogar 150 Jahre alt sind und so. Ich denke, das ist schon, da hat man schon bereits irgendwie einen Wandel festgestellt und quasi eine Abnahme festgestellt. Und da hat es doch relativ viele Leute schon gehabt, die gefunden haben, ja, aber wir müssen jetzt aufpassen, wir können die Natur nicht gänzlich quasi zugrunde gehen lassen bei den ganzen Entwicklungen, die ja jetzt dann, eben so stattfinden, oder?
Ja. Also das erste Naturschutzgebiet vom Kanton oder fast von der Schweiz, also ganz früh, es hat wahrscheinlich im Welschland dort bei der Rhone einen anderen gehabt. Aber zum Beispiel der Greifensee ist 1941, Pfäffiken, das hat es damals rausgesucht,
44, das jetzt das sind nicht 40er, ja, genau.
Also von dem her ist das ist das Antoniloch, der Schachen und Wert, sind das schon, ist das das ganze Gebiet gewesen?
Das ist eigentlich das ganze Gebiet im heutigen Ausmaß einfach ohne KVA, genau. Ohne Kläranlage, ohne Autobahn.
Das ist jetzt ein bisschen ein düsteres Kapitel. 1960er Jahre sind die Diskussionen gekommen. Das hat übrigens, hat Limmatal wieder irgendwie einen Primär gehabt, erste Umweltdebatten, genau, im Kantonsrat. Überhaupt, oder? Und man baut bei uns ein KVA zumindest, oder nein, eigentlich
da drei, oder? Da war eine Kläranlage,
ah, ja, genau,
wo geplant worden ist. Und ich meine, da ist die ganze Land rundum ist ja noch komplett frei gewesen, oder?
Ja.
Und man hat da eigentlich schon gesagt, dass es ein ungünstiger Standort ist. Gerade Leute eben auch aus der FDP zum Beispiel haben sich da sehr stark engagiert, dass man die Kläranlage nicht dort einstellt. Und das ist dann knapp halt leider doch durchgekommen. Und bis jetzt eigentlich dann praktisch, ja, fast 100 Jahre später, wo man jetzt dann dran ist, die Kläranlage dann irgendwann wieder rauszunehmen aus dem Gebiet, oder?
Ja, und eigentlich nicht, weil man das Gebiet mehr schützen will, sondern weil man mehr Platz braucht, oder?
Ja, es hat natürlich eine Kombination, weil in der Zwischenzeit haben wir den Moorschutz und den Auenschutz und die verunmöglichen im Prinzip einen weiteren Ausbau von Kläranlage und KVA an diesen Ort und von dort her müssen andere Lösungen suchen.
Sag mal, ist dein Vater damals nicht auf die Hinterbeine gestanden? Die Diskussionen, hat er sich engagiert oder ist er eher nicht so der politische Kämpfer gewesen?
Er war weniger der politische Kämpfer gewesen, wobei es das zu selben Zeitpunkt in dieser Art und Weise, wie wir uns das heute gewohnt sind, gar noch nicht gegeben hat. Oder? Mhm. Also ich meine, wenn wir daran denken, die Rotenturm-Initiative, die ist erst im 87 gekommen, oder? Auch das Natur- und Heimatschutzgesetz ist irgendwo aus den 60er Jahren. Also das ist noch nicht so lange her, dass man überhaupt eine Grundlage hat, wo man sich darauf beziehen kann und wo man auch mal sagen kann, so ein Bau ist unmöglich oder das geht nicht. Oder?
Das heisst, es ist wirklich wichtig, man kann nicht einfach als Verein kommen und sagen, wir wollen das jetzt nicht. Es ist wirklich wichtig, dass man die Grundlage hat. Du hast vor der Roten Turm-Initiative, die ja zur Überraschung von den meisten Befürworter angenommen worden ist damals. Das geht auch in die richtige Schutzverordnung, wo ein ewiges Thema war in Dietikon. Das hat angefangen, also eigentlich mit der Roten Turm-Initiative, oder?
Im Prinzip schon. Ich glaube, die Kantone haben etwa 10 Jahre Zeit gehabt, um die Schutzverordnungen zu machen. Wobei, da ist der Kanton Zürich nicht allein. Es hat x Kantone, die diese Schutzverordnungen immer noch nicht auf der Reihe haben, oder? Und das ist schon etwas, wo wir bis dann mal, und in der Zwischenzeit haben sich dann auch ein bisschen die Probleme verschärft, weil man eben angefangen hat zu bauen um das Naturschutzgebiet herum, ohne irgendeine Bufferzone oder wir haben zehn Linien und links Industriegebiet und rechts Naturschutzgebiet, oder? Es ist ein Extrembeispiel, es gibt Gott sei Dank nicht viel zu andere Schutzgebiete, die das so extrem haben wie bei uns. Aber umso wichtiger wäre es gewesen, dass man etwas macht. Mhm. Und wir haben eigentlich vom Natur- und Vogelschutzverein aus schon in den Anfangs 90er Jahren haben wir am Kanton einen Brief geschrieben, man soll jetzt unbedingt die Schutzverordnung mal an die Hand nehmen, oder? Problem drängt. Und dann hat es geheissen, ja, im 92 können wir das nicht mehr machen, mache ich es dann im 93, oder? Heute haben wir 23 und sind immer noch nicht so weit. Also das ist, da sieht man einerseits auch die Komplexität natürlich von dieser ganzen Thematik, die wir da haben, und andererseits ist manchmal schon ein bisschen ja, langwierig, bis so Sachen wirklich dann entstanden.
Es ist auch lästig für Gemeinden, oder? Also ich meine, Dietikon ist dann reingelaufen mit einer Schulausplanung in diesem Gebiet unten und haben immer gehofft, jetzt wissen wir dann, woran wir sind. Oder? Und da kommen wir dann, glaube ich, später nochmal drauf. Mhm. Weil das ist ja so etwas, wo sich so Interessenkonflikte akzentuiert, was in Dietikon halt häufig passiert, weil wir eben doch Natur und Überbauung, eben Siedlung, sehr nahe haben.
Dazu muss man auch sagen, auch dort haben wir sehr, sehr früh am Stadtrat mal einen Brief geschrieben, dass es Kollisionen mit der Natur und mit der Moorgesetzgebung, ja. Oder? Und wie es halt etwa die so ist in der Politik, man nimmt so Sachen nicht so ernst, oder?
Das führt zu einem interessanten Thema, oder zum Einfluss bzw. zu der Verantwortung von so grossen Verein wie BirdLife Schweiz. Erzähl mal, wo du angefangen hast. Ich meine, das war im 87 oder wann?
Ja, ungefähr.
Oder 90, ich weiß nicht, irgend so. Wie hat das damals ausgesehen?
Ja, da haben wir gerade den Übergang gehabt, eigentlich zwischen der ehrenamtlichen Arbeit zu einer wirklich professionellen Geschäftsgründung, Geschäftsstellengründung. Der Werner Müller hat etwa 10 Jahre vorher angefangen mit der, zuerst Halbtagsstelle, nachher Ganztagsstelle. Und das war so der Anfang gewesen, wo man dann eben den Verband wirklich hat angefangen, weiter aufzugleisen im Sinn von zu einer professionelleren Naturschutzarbeit.
Wie viele sind da gewesen, die du auf die Geschäftsstelle kamst?
Ja, das dritte höchste sind wir gewesen, eben der Geschäftsführer, die Sekretärin und ich, oder?
Wie viele sind es heute?
Heute sind es irgendetwas, ja, Vollzeitstellen um die 30 Stellen herum. Ja. Also wir haben immer noch wenig Leute im Vergleich zu den anderen grossen Verbänden.
Oder? Aber es zeigt, ich glaube, BirdLife Schweiz ist etwa der drittgrösste Naturschutzverband der Schweiz. Es zeigt halt schon auch, wie die Bedeutung zugenommen hat von solchen Verbänden. Also es sind Aufgaben, eben das Professionalisieren, sagst du, aber es sind auch, also man hat andere Aufgaben anzuwahrnehmen. Man ist nicht einfach nur Vögel schauen.
Nein, selbstverständlich. Also gerade was bei uns so wichtig war, sind dann die Naturschutzkampagnen gewesen, oder? Also hat angefangen mit den Hecken, zum Beispiel nachher Obstgartenschutz. Dann ist Biodiversität im Wald ein Thema geworden. Auch andere Bereiche, Naturschutz im Siedlungsraum zum Beispiel. Eben Biodiversität generell, das geht ja mehr. Ist nicht rein ein Artenschutz, sondern umfasst eben auch die Lebensräume und die Verantwortlichkeit für Genvielfalt und so weiter. Und das war der eine Bereich gewesen, und der andere ist dann eben auch dazu gekommen mit dem Verbandsbeschwerderecht, wo dann das eingeführt worden ist.
Weißt du, wann war das gewesen?
Ich weiss es nicht einmal so genau, muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt sagen.
Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Ende 90er Jahre, kann das sein?
Es ist vorher gewesen. Ist sicher schon in den 90er Jahren. Ja.
Da muss man ja vielleicht sagen, das Verbandsbeschwerderecht, es kann ja nicht einfach, der Vogelschutzverein Dietikon kann keine Verbandsbeschwerde machen. Das können nur nationale Vereine machen, Verbände machen. Also das ist nicht so, dass jeder kann motzen.
Also erstens einmal dürfen wir nicht motzen. Ich denke, ein wesentlicher Punkt bei einer Einsprache oder bei einer Verbandsbeschwerde ist ja, dass man versucht, Entscheide, die Behörden gefällt haben, gerichtlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Das heisst, man muss sehr eine gute Begründung haben, wieso das jetzt so ein Entscheid falsch sein kann. Und es braucht natürlich auch im Gegenzug einen gesetzlichen Artikel, der durch das verletzt ist. Weil letztlich, im Endeffekt, ist das Bundesgericht, das entscheidet,
die einen haben recht,
vielfach die anderen. Ja, genau. Oder? Und die Tatsache, dass wir eigentlich, also gerade bei BirdLife haben wir, wenn man so will, sagen, eine Erfolgsquote von 80-90%, wo wir recht bekommen in unseren Fällen. Oder doch mindestens noch relativ viel für die Natur rausholen. Das zeigt auch zwei Sachen. Einerseits, dass wir sehr sorgfältig mit dem Instrument umgehen. Mhm. Weil das, denke ich, ganz, ganz wichtig. Man eben nicht einfach aufs Blaue raus irgendwie, ja, jetzt machen wir halt noch eine Einsprache. Oder das, also erstens mal auch schon Ressourcengründe.
Also nicht
finanziell
also
und ja. Und zweitens einmal ist es auch relevant, weil man so kann oder nur dann einen Erfolg hat, wenn man eben tatsächlich auch einen Grund hat. Oder? Und wenn man quasi auch gut kann begründen kann, wieso das jetzt etwas ein Problem ist, dann denke ich, kommt man auch in diesen Prozessen sehr häufig dazu, dass dann Gegenseiten auch irgendwann einmal merkt, oh mal, da müssen wir uns bewegen, oder?
Du bist also für BirdLife häufig dafür verantwortlich gewesen, oder? Um die Verbandsbeschwerden abklären, vertreten und so. Das ist einer von deinen Aufgaben.
Das ist einer von meinen Aufgabenbereichen geworden, und zwar relativ intensiven jetzt in den letzten 20 Jahren. Und da habe ich mich auch müssen reinschaffen, das ist klar. Da ist mir auch das Geschichtsstudium wieder entgegengekommen. Weil,
das genaue Lesen,
die Fragen stellen, was ist vorhanden, was ist nicht vorhanden, wer sagt was, aus welchen Gründen, was wird nicht dargestellt oder so, oder was wird eben nicht eingehalten. Und meistens mache ich einmal die ersten Abklärungen, auch zusammen mit Sektionen Kantonalverbände, auch einmal eine Einsprache schreiben selber. Und wenn es dann Richtung Beschwerden geht oder weitergehende Verfahren, arbeiten wir häufig mit Rechtsanwalt zusammen.
Mhm. Wo einfach der letzte Schliff noch geht.
Ja, und wo ich dann primär mal auch die biologischen Begründungen liefere, oder? Das ist ja das Entscheidende auch häufig. Untersuchungen oder Studien suchen, die so Sachen belegen können. Das ist manchmal noch frustrierend, dass man genau weiss, das läuft komplett falsch, das hat gravierende Auswirkungen. Und du hast überhaupt keine Forschung zu so einem Thema, du kannst es nicht nachweisen, oder? Und dann kannst du auch keine Einsprache machen, weil wir müssen dem Richter können belegen und zwar plausibel, oder? Das hat die und die Auswirkungen, oder?
Also es braucht mal eine gewisse Hartnäckigkeit deinerseits, mal
das braucht auf jeden Fall.
Genau. Jetzt macht man sich auch nicht so furchtbar beliebt damit. Also man gehört durchaus auf gewissen Gemeinden, dass Christa Glauser ein rotes Tuch ist. Wie gehst du mit dem um?
Man gehört auch Sander. Also mindestens ich höre auch Sander, dass sehr, sehr viele Leute mir sagen, ist gut, bist du da und setzt dich ein. Und es ist klar, überall dort, wo wir eine Einsprache machen, dort hat man einen Konflikt mit jemandem. Man muss schauen, wie man mit dem umgeht. Auch da spielt es wieder sehr grosse Rolle, ist der Konflikt begründet? Wie kann man ihn begründen? Wie kann man darlegen, dass es ein Problem ist? Oder? Und ich glaube, da habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass mit Leuten oder auch mit quasi anfänglichen Gegnern in so einem Prozess, dass irgendwann einmal auch die Rückmeldung gekommen ist, das sind dann einmal die schönen Seiten, muss ich sagen. Also ein Beispiel, ich bin noch in der Stiftung Frauenwinkel, dort haben wir am Anfang ist auch bei dieser Schutzverordnung ein
das ist die bei Rapperswil.
Ja, genau. Ein Bauunternehmer aus der FDP dabei war und so, und der hat mir einmal gesagt, oh, weißt, am Anfang habe ich gedacht, die Spinne, ja, die Naturschützer, hätte euch alle können schütteln, oder? Und irgendwann ist mir aufgefallen, aha, stimmt ja eigentlich, was da sagen, oder? Bezüglich Fluchtdistanz, mhm, und dass denn das nicht mehr funktioniert mit diesen Brutplätzen und so weiter, oder? Irgendwann hat er realisiert, es ist er von der ideologischen Seite, häufig ist es ja dann ideologisch, mhm, begründet, so Ablehnungen, hat er gemerkt, aha, fachlich kommen die ja draus und sie wissen, von was das redet. Mhm. Und das ist dann nachher jemand geworden, der uns sehr unterstützt hat, oder, später. Das sind natürlich ganz schöne Prozesse. Es findet nicht immer so statt. Es hat auch Leute, die manchmal ein bisschen unter der Gürtellinie sind, aber eben da. Solange man weiss, wieso man es macht, solange wir eben so hohe Erfolgsquoten haben mit unseren Anliegen, dann nimmt man halt einmal die ein oder andere nicht so schöne Bemerkung in Kauf.
Das geht jetzt schon auch noch so ein bisschen um die Art und Weise, wie man auf die Leute zugeht. Und die Präsidentin von BirdLife hat, du hast eine grosse Würdigung gehabt zum Abschied, also hat Susanne Oberer geschrieben, du hast die Leute für dich eingenommen und den Verband prägt, also entscheidend prägt, durch deine Art auf Fakten beruhend, hartnäckig, ausdauernd und mit herzlicher Art. Das ist eine sehr schöne Beschreibung und ich glaube, das nützt natürlich immer so einen Fall. Aber wenn so einer kommt und faustet und einfach nicht, verlierst nie die Nerven, gehst nie um.
Es ist so, es gibt Situationen, wo man durchaus auch mal ein bisschen energisch werden muss und mal jemanden vielleicht ein bisschen ins Enkel stellen. Und zwar ins Enkel stellen einfach im Sinn vom persönlichen Umgang, oder? Mhm. Dass man einfach sagt, in dieser Art und Weise diskutiert man nicht miteinander. Punkt, fertig, oder? Ich es hat auch schon mal gegeben, dass ich aus einer Begegnung weggelaufen bin, weil ich einfach nur noch angepöbelt worden bin. Und die Leute nachher völlig baff gewesen sind, was jetzt eigentlich los ist, oder? Aber es hat eine gewisse Zäsur gegeben das braucht es manchmal bei gewissen Leuten. Und sonst muss man halt auch immer sehr stark das Fachliche vom Persönlichen trennen, mhm, oder? Also ich glaube, das ist ein relevanter Bereich, dass man möglichst fachlich bleibt und dass man das Gegenüber nicht als Person quasi verunglimpft, sondern einfach probiert, so einen Konflikt auf der fachlichen Ebene zu behalten. Mhm. Oder?
Du hast vorhin mal das Wort Biodiversität angesprochen. Mhm. Das ist ja, ich mag mich erinnern, wo das so aufgekommen ist, habe ich erstens lange gar nicht so recht gewusst, was das ist. Und ich bin als Journalistin tätig, da habe ich am Anfang jedes Mal, wenn man Biodiversität geschrieben hat, gesagt, das versteht kein Mensch, was das ist. Mhm. Und heute ist das ja schon etwas, wo man nicht mehr erklären muss. Damals haben wir das immer erklären. Magst du dich erinnern, wo dir der Begriff das erste Mal so richtig aufgegangen ist? Hat es bei dir mal so einen Moment gegeben, wo du realisiert hast, was Biodiversität und Artenschutz für eine riesige Bedeutung hat und bis heute hat, ja?
Ja. Also da ist BirdLife nicht ganz unschuldig dran, weil wir haben im 2010 auch, also kurz vor dem 2010 und dann vor allen Dingen im 2010 ist ja das Jahr der Biodiversität gewesen, das internationale. Und wir haben eine 5-jährige Kampagne gemacht, um eben die Thematik von der Biodiversität, von der Grundlage eigentlich von unserem Leben, das sind sich sehr viele Leute nicht bewusst. Man sieht das auch heute wieder, oder? Die Klimakrise ist für alle da. Aber auch wenn man jetzt sieht, was das Parlament gerade abliefert, zum Teil, dann merkt man, die haben noch viel zu wenig Ahnung, wie wichtig das Biodiversität, nämlich die Artenvielfalt, auch als Grundlage für unser Leben ist. Nämlich, dass da so viele Funktionen eine Rolle spielen, auch, ich sage jetzt, bezüglich Trinkwasser, bezüglich Bestäubung, bezüglich Artenvielfalt und in dem Zusammenhang eben auch die Resilienz gegenüber Veränderungen, wie jetzt um einen Klimawandel. Da hat so viele Aspekte drin. Und ich sage immer ein bisschen, Biodiversität, Artenvielfalt, Lebensraumvielfalt, das ist wie ein Netz, wo wir uns darauf bewegen. Mhm. Und jetzt gibt es immer mehr Löcher in das Netz. Und im Moment kommen wir mit grossen Schritten noch wieder weiter. Und irgendwann einmal sind die Löcher dann aber so gross, dass wir auch reingehen als Mensch. Und das Bewusstsein ist bei vielen Leuten leider noch nicht da.
Ist es nicht noch schwierig, Kampagnen zu machen? Ich meine, wenn ich einen Panda-Bär oder irgend so kann noch jemand drauf tun, hat das eine gewisse Wirkung? Also da springen die Leute drauf an. Mhm. Jetzt müsstet ihr aber eigentlich, im Moment ist wahrscheinlich die Insektenwelt die schlimmste. Es sind jetzt nicht Tiere, die einem spontan sympathisch sind in der Regel. Wie geht man mit dem um? Wie macht man so etwas?
Ich denke, ein wichtiger Faktor ist das, was du vorher auch gesagt hast, Beharrlichkeit. Also man darf nicht einfach eine Marketingkampagne machen, also mal ein Jahr ein Thema ein bisschen aufploppen und nachher ist es wieder weg, sondern man muss dranbleiben. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, am Anfang ist auch der Politiker so gegangen, oder? Biodiversität, ja, mal. Und heute geht es fliessend, oder? Ja. Meistens, weil man doch den Begriff jetzt doch einige Mal gehört hat und ein bisschen einen Hintergrund hat. Aber das Relevante ist auch wenn Biodiversität ein bisschen abstrakt tönt, man kann dann vielfach doch auch anhand von Leitarten, von Zielarten, erläutern, erklären, was bedeutet jetzt das?
Du musst schon sagen, Leitarten, Zielarten, kannst du das mal um ein konkretes Beispiel sagen?
Also? Leitart ist zum Beispiel, ich sage jetzt für Magerwiese, wie wir sie am Friedhof oben haben, beispielsweise noch, wäre jetzt zum Beispiel ein Schwalbenschwanz. Einfach eine Art, die doch relativ viele Leute noch kennen, die die Leute schön finden, wo sie sich neugierig macht, vielleicht etwas mehr zu wissen über die Art. Oder? Die Zielart ist dann mehr im Naturschutz, wenn man quasi sagt, wir wollen jetzt die Magerwiese so bewirtschaften, dass möglichst die und die und die Arten eben da drin Lebensraum finden. Oder?
Und da gibt es durchaus Erfolg, oder?
Ja klar, also auch in der Artenförderung, ich meine jetzt auch gerade zum Beispiel Steichhutz ist so ein Beispiel, der wäre ja fast ausgestorben und mit der Jahrtausendwende herum, hat noch 50-60 Brutpaar gehabt. Dann hat BirdLife zusammen mit Partnern in diesen wenigen Gebieten, die es noch gehabt hat, angefangen, die Art wieder ganz gezielt zu fördern. Heute sind wir bei über 150 Brutpaar. Das Jahr das erste Mal endlich Brutpaar auch in der Nordwestschweiz. Da haben wir lange drauf gewartet, weil eigentlich haben wir angefangen mit der Förderung im Elsass und im deutschen Teil lehnten wir ein, weil es dort noch viel mehr Brutpaar hatte. Und die haben lang den Sprung über den Rhein geschafft. Das sieht man auch, wie die Lebensräume aber es braucht... Erstens einmal ist das eine Art, die relativ standorttreu ist, wo auch die Jungvögel nicht grosse Bewegungen machen, oder? Wo auch nicht so viele Jungvögel aufkommen. Und zweitens einmal hat man auch zuerst wieder die Lebensräume aufwerten, oder? Das ist eine Art, die in den 70er Jahren noch am Steinmauer herumgebrütet hat, beispielsweise. Und die wir auch im Kanton Zürich noch hatten, die jetzt komplett ausgestorben ist. Oder? Weil all die extensiv genutzten, zum Beispiel Hochstammobstgärten oder so, die Heckenlandschaften mit etwa die Bäumen drin und so, mit Magerwiesen noch, das ist zu einem Grossteil ja verschwunden. Mhm. Und diese Lebensräume wieder aufzuwerten und da eben auch ganz gezielt für die Art entsprechende Massnahmen zu treffen, das braucht seine Zeit und Jetzt haben wir noch 150 Brutpaare. Ziel wäre mal wieder ein paar hundert zu haben, damit man kann sagen, ja, da hat sich etwas bewegt. Oder?
Hast du schon mal einen gesehen?
Ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich. Aber nicht mit dem Feldstecher, den du da auf dem Tisch hast. Du hast jetzt hier einen Feldstecher mitgebracht, der relativ robust aussieht. Etwa so gross wie ein Portemonnaie, in der Höhe.
Ja, genau.
Was ist denn das für ein Feldstecher?
Das ist der ganz alte Feldstecher von meinem Grossvater.
Ah, der war auch schon unterwegs.
Der ist einerseits, ja, er hat sich mindestens interessiert. Er war Kleinbauer und hat in Zement in die Holdenbank gearbeitet. Aber dann eben auch schon noch ein Auge für solche Sachen. Und uralte Feldstecher, der hat sich bei uns in der Familie erhalten. Ja.
Hat der schon eine Korrektur?
Ja, da in der Mitte kann man drüllen. Genau. Ein bisschen etwas hat er. Ist natürlich kein Vergleich mit der heutigen Optik, das ist schon klar.
Aber brauchen kann man ihn immer noch.
Ja, ja, ich meine, noch im 19. Jahrhundert ist Ornithologie so gegangen, dass man die Vögel abgeschossen hat, um es bestimmen, oder? Von dem sind wir Gott sei Dank weit weg.
Hey, das ist wahnsinnig. Die letzte grosse Kampagne, die du in Angriff genommen hast, ist, glaube ich, Pflege von Naturschutzflächen.
Ja, das ist nicht eine Kampagne, das ist ein Teil von ein Schwerpunkt in der Kampagne ökologische Infrastruktur. Seit der Biodiversitätsstrategie vom Bund seit 2012 weiss man eigentlich, dass man nicht nur eine Infrastruktur wie jetzt eine Verkehrsinfrastruktur oder eine Bildungsinfrastruktur und so weiter braucht, sondern eben auch gerade für die Biodiversität eine ökologische Infrastruktur. Da haben die Kantone den Auftrag, jetzt bis 2024 mal erste Entwürfe zu machen zu so einer ökologischen Infrastruktur. Das ist nicht ganz einfach.
Was braucht natürlich Land. Was müsste man denn da zum Beispiel machen?
Es braucht einerseits eben eine Verbesserung von der Pflege von der Schutzgebiete, die wir haben. Also da kann man auch noch deutlich mehr rausholen, wenn man eben halt viel gezielter auf Zielarten abstimmt und schaut, was haben wir überhaupt in den Schutzgebieten und nicht nur eine Schema-F-Pflege macht. Es bedeutet aber vor allen Dingen auch eine Ausweitung, wieder das Jahrzehnt ist weltweit das Jahrzehnt von der Restoration, also wieder Schutzgebiete probieren zu machen, neue Schutzgebiete zu schaffen, auch also stark degenerierte Flächen wieder in naturnahe Flächen umzuwandeln. In der EU redet man da von 30%, oder? Wo man eigentlich bräuchte, um unsere Artenvielfalt zu erhalten. Nicht alle von diesen 30% haben einen Totalschutz. Viel kann man auch zusätzlich bewirtschaften. Gerade für Kulturlandarten, die sind ja alle eigentlich früher darauf eingestellt war, dass eine gewisse Bewirtschaftung stattfindet, einfach nicht mehr so eine intensive, wie wir sie heute haben, oder, im Kulturland.
Und die differenzierte Pflege von so Naturschutzgebieten haben, glaube ich, zwei Testorte gehabt. Das eine ist, glaube ich, auch wieder der Frauenwinkel, den du vorher angesprochen hast, und das andere ist die Ethik. Ist das so?
Also wir haben natürlich eben sowohl in die Ethik wie im Frauenwinkel einmal eine wichtige Voraussetzung ist, dass man überhaupt weiss, was kommt in diesen Schutzgebieten vor. Und zwar nicht nur eben bei den Vögeln, sondern auch bei den Amphibien, bei den Libellen, bei den Insekten, verschiedenen Insektengruppen und so weiter, bei den Pflanzen natürlich. Und dann kann man auch schauen, was brauchen denn die Zielarten. Die einen brauchen zum Beispiel einen Schnitt, der relativ früh im Jahr kann sein kann. Andere brauchen einen, der erst im Oktober stattfindet, oder?
Also da geht es darum, wenn man den Schilf oder die weissen Flächen tut, wenn man die
mähen. Ja, genau.
Und dort geht es darum, mäht man es bevor sie versammelt haben, oder wann haben sie, also wahrscheinlich tut man es nie, bevor sie versammelt haben, mähen.
Das wäre nicht sinnvoll. Weil man es dann ausrottet,
genau, ja, aber genau, tut, gewisse also wenn man sie soll sämen, wenn man sie soll mähen und so.
Ja.
Was, jetzt in dem Zusammenhang haben wahrscheinlich die Tietiker Naturschutzgebiet noch mal richtig genau angeschaut.
Also das haben wir dort eigentlich schon in den 80er Jahren gemacht, wo wir das erste Schutzgebietskonzept gemacht haben, sind wir genau so vorgegangen, dass man einmal geschaut hat, was ist eigentlich vorhanden, wo setzen wir welche Schwerpunkte in der Pflege, wo haben wir welche Arten, die wir zusätzlich fördern. Und in den 90er Jahren hat man dann nochmal so ein Update gemacht diesbezüglich, aber eben eigentlich von mir aus gesehen hat man da schon auch genauer vorgehen vom Kanton aus.
Mhm.
Und im Frauenwinkel haben wir das sehr explizit gemacht, dass man wirklich sehr gute Bestandesaufnahmen gehabt hat von verschiedenen Artengruppen und dann auf Parzellen aber quasi festgelegt hat oder Zielarten festgelegt hat. Man fördert dort das und das und das. Das braucht das und das und das. Und das auch der Landwirt oder der Bewirtschafter dort so kommuniziert hat. Oder? Weil das ist einer eben von den ganz wichtigen Punkten. Es hat dort zum Beispiel Orchideenarten oder der Lungenenzian, der erst sehr spät blüht. Der Lungenenzian hat noch wieder einen speziellen Schmetterling, der dann in die Blüte geht und erst gegen Ende September quasi wieder aus dieser Blüte in Ameisennester rein, oder? Ganz vertrackte Geschichte, ja. Und wenn man den jetzt schon am 1. September schneidet, wie das häufig in Rietgebieten der Fall ist, oder der Fall war, dann hat man einfach die ganze, sowohl die Pflanzen ausgerottet, wie auch den Schmetterling, oder?
Genau.
Weil die Abläufe nicht haben können stattfinden. Ja, ja. Und kehrum hat es Hüpfleichen, weil wir ja aus der Luft schon relativ starke Düngung haben von der Landwirtschaft her, wo man zum Teil jetzt halt zweimal muss mähen, wo man früher nur einmal gemäht hat, aber vielleicht auch nicht alle Jahre, damit eben zwischendurch auch die Geschichten wieder absamen und so. Ja. Und je differenziert, dass man auf so einzelne Arten kann eingehen kann oder auf so Schwerpunkte, die man dann setzt, umso mehr kann man an Qualität auch rausholen. Oder?
Was ist denn im Naturschutzgebiet Tietiken besonders? Oder was haben wir da für Leit- und Zielarten?
Es ist ja eigentlich ein typisches Sauengebiet. Und jetzt von den Pflanzen her, zum Beispiel die blaue Iris, ist eine Sonnenart, die relativ wichtig ist. Wir haben auch noch rund ein Dutzend verschiedene Orchideenarten. Es gibt von den Vögeln her Arten, die im Schilf brüten und die dort quasi wie einen Filz am Boden brauchen. Das heisst, wenn wir jetzt Schilfflächen all Jahr mähen würden, haben die Arten im nächsten Jahr keine Singwarte und keine Deckung am Boden und kommen in dem Fall auch nicht zum Brüten. Das heisst, wir haben Flächen, wo wir zum Beispiel nur alle 5 bis 6 Jahre mal mähen. Oder?
Ja.
Und so tut man das auch ein bisschen staffeln. Und ja, das sind so Aspekte, die man dann anschaut. Was ich bedauere, ist, dass Altläufe wie es wert nicht mehr richtig angehängt sind an der Limit. Mhm. Das hat man seinerzeit bei der Revitalisierung nicht gut gelöst und das funktioniert jetzt nicht mehr. Weil früher sind dort zum Beispiel auch, also haben wir in dem Altlauf Muscheln drin gehabt. Wir haben Bitterling drin gehabt.
Das sind Fische?
Ja, wo dann wieder in Muscheln die Eier ablegen oder so. Und wir haben es ist ein rechter Laichplatz für Brachsmen oder für Hecht und so weiter, das hat man gesehen. Und das findet im Moment nicht mehr statt. Und das ist etwas, was ich finde, wo man eigentlich wieder müsste auftun. Der Altlauf ist auch relativ stark am Verlanden, weil jetzt aber vom Kanton aus primär mal ein Schwerpunkt auf die Vegetation gesetzt wird. Machen sie nichts in diesem Bereich. Und das finde ich eigentlich schade.
Ja, vor allem, wenn man dir jetzt zulässt, hat man das Gefühl, man kann eigentlich nicht entweder für die Vegetation oder für die Fische oder für Vögel schauen, weil das hängt irgendwie alles so zusammen.
Es hat sicher Zusammenhänge und ich denke, in so einem Gebiet eben von so einer Grösse, die wir jetzt haben, kann man durchaus verschiedene Akzente setzen. Die lassen sich auch setzen, also da bin ich nach wie vor der Meinung. Und das haben wir gesehen, wo wir aufgrund von den ersten Aufnahmen dort in den 90er Jahren ja dann Aufwertungsmassnahmen gemacht haben, da haben diverse Arten sehr stark zunehmen. Und jetzt, wo man das eben nicht mehr so intensiv macht, nehmen die Arten auch wieder ab.
Oder? Was sind denn das für Nick?
Das sind zum Beispiel Wasserallen, Zwergtaucher, Teichrohrsänger und so weiter. Das ist so
Wasserallen, sind das die mit den ganz langen Zechen?
Ja, das ist eine Art, die im Schilf lebt, ja, genau. Okay.
Und, also wie kleine Hühnchen?
Ja, also etwas so Ähnliches, ja.
Das hat es dort unten.
Das hat es, ja. Oh. Die hört man auch jetzt auf dem Durchzug. Die hört man manchmal auf dem Durchzug auch im Herbst. Das tönt dann so so wie ein beleidigendes Säule, oder?
Okay.
Und dann, das ist zum Beispiel so eine Art, die man eigentlich fast nie sieht, aber eben sehr, sehr gut gehört, oder?
Es gibt ja zwei Sachen im Zusammenhang mit der Limit, wo in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht haben. Das eine ist die grosse Limit-Renaturierung, die ein bisschen Richtung Zürich von uns aus liegt. Was haltest du denn von denen? Du darfst jetzt als Privatperson reden. Als sehr informierte Privatperson.
Sagen wir es mal so Revitalisierungen sind dringend nötig. Aber zum Beispiel Deawag, der Armin Peter, der ja da eigentlich Vorreiter war in Revitalisierungen, hat er festgestellt, dass 2/3 von allen Revitalisierungen ihre Ziele nicht erfüllen. Und zwar, weil man sehr häufig einfach davon ausgeht, ja, die Natur macht es dann schon. Man muss ja nicht gross schauen. Es gibt ja immer irgendwie etwas, oder? Und dann tut man vielleicht bei der Gestaltung viel zu wenig darauf schauen, was man eigentlich an speziellen Massnahmen noch könnte machen, oder? Also ein Beispiel, es wird immer begründet, Eisvogel, oder? Mhm. Eisvogel kommt aber nicht, wenn man keine Steilwand macht, wenn es nie eine Steilwand gibt, weil er dort drin eigentlich müsste brüten, oder?
Mhm. Der hat so den Limit wirklich nicht.
Der Eisvogel hat es.
Nein, ich meine, aber
genau. Und das sind so Geschichten, die zwei Geschichten, die problematisch ist, wo ich jetzt auch in Schlieren wieder problematisch finde, ist, dass man bei Revitalisierungen auch immer sagt, ja, überall noch die Leute rein. Und das kennen wir auch. Die Vogelarten haben einfach eine Fluchtdistanz. Das ist übrigens auch problematisch für Libellenlarven, die einfach vertrampelt werden dann in den Gewässern. Oder von Fischen, die aus Seichgewässern und so weiter Flachwasserzonen vertrieben werden. Und haben wir eigentlich immer propagiert, dass man eigentlich wie ein Gesamtkonzept machen soll an einem Fluss. Nämlich schauen, wo kann man Schwerpunkte setzen für die Natur. Und wo man sagt, das ist, da machen wir jetzt vielleicht eine Revitalisierung, die primär mal der Natur zu gut kommt. Und wo setzt man Schwerpunkte für die Leute? Also wo macht es Sinn, dass man eine Revitalisierung macht, die dann primär vielleicht eben auch der Erholung zu gut kommt? Da in Schlieren könnte man jetzt sehr gut sagen, ohne, also vis-à-vis vom Kloster Fahr, wo es ja sowieso auch immer viele Leute hat, dort macht man eher etwas für die Leute und im oberen Bereich macht man etwas, wo halt vielleicht die Leute nicht rein können.
Also könnte man dann auch die Schrebengärten dort lassen?
Das wenn es eine gewisse Grösse sollte haben, dann gibt das halt einen gewissen Konflikt, ja. Da ist dann halt immer die Frage, wie kann man den Konflikt nicht anders lösen, indem man vielleicht noch irgendwo an einem anderen Ort wieder Schrebergärten machen könnte. Mhm. Weil die Limit kann man ja nicht beliebig einfach versetzen.
Oder? Aber das kannst du nachvollziehen, dass man den Raum braucht, einfach. Das braucht Raum, um die Limit herum, um so etwas, um so eine Renaturierung durchzuführen.
Das braucht auf alle Fälle Raum. Ja, das ist ja auch ein grosses Problem. Auch, bei uns sind es jetzt eher Schrebergärten oder Anwohner, die reklamieren. Die anderen Kantonen sind es die Landwirte, die das Gefühl haben, sie verlieren relativ viel Land. Oder? Ohne zu sehen, dass es dafür weniger Hochwasser gibt und weniger Probleme mit Hochwasser, oder? Wenn man so eine wirklich grössere Revitalisierung machen kann. Aber das führt natürlich eben, das ist etwas, wo im Wesentlichen vom Naturschutz quasi bei uns in der Schweiz sowieso, weil wir so eng aufeinander sind, dass man quasi um jeden Konflikt, um jeden Quadratmeter mehr oder weniger muss kämpfen, oder?
Und da findet ihr jetzt, man müsste jetzt gerade bei so einer Revitalisierung einfach klarer definieren, also gegen die Region klarer definieren, das ist für das. Das ist, also, und das wird dir jetzt zu wenig gemacht bei dieser Revitalisierung.
Weil dort sowohl oben wie im unteren Bereich quasi wieder die Leute hin können. Oder? Mhm. Und dann ist natürlich sehr rasch, außer ein paar Kulturfolger, hast du dann eben nichts mehr drin, gerade im Bereich von Vögeln.
Also du plädierst, also du willst nicht, dass man die ganze Limit menschenfrei macht, sondern man definiert, wo wer.
Genau.
Und die Gummibötchen dürfen bleiben.
Wir hören das ja auch immer wieder, wenn es beim Schutzgebiet darum geht, dass man einen Weg zumacht oder so. Da muss ich dann einmal auch sagen, wir haben 22 Kilometer Limit vom See bis zur Mündung, oder? Wir haben 700 Meter Schutzgebiet jetzt gerade und alles andere ist sowieso frei zugänglich. Mhm. Und selbst bei den Schutzgebieten haben wir ja bei uns jetzt überall noch Wege in den Randbereich. Und du hast ganz am Anfang das Neracherried angesprochen. Wir haben dort quasi die Besucherlenkungsmassnahmen als fast erste in der Schweiz eingeführt gehabt. Nämlich Massnahmen im Sinn von Staunen ohne zu stören, dass man mit Beobachtungshütten arbeiten kann, dass man mit verdeckten Zugängen arbeiten kann.
Dass man muss leislich sein.
Und dass man dann halt, aber dann eben einmal einen Eisvogel 5 Meter von der Nase hat.
Oder? Das ist grossartig.
Und das ist genau das Erlebnis, wirklich, oder? Es funktioniert, oder?
Das funktioniert wirklich.
Und mit solchen Massnahmen könnte man eigentlich relativ viel noch rausholen, oder? Es hat auch Leute, die genau diesen Aspekt von Erholung suchen. Das muss nicht immer Rambazamba sein, oder? Und von dort her wären das durchaus Möglichkeiten, wo man da noch könnte, etwas mit dazu tun.
Gibt es dann jetzt bei unseren Schutzgebieten, da ist ja ein Thema, wo mir ist das erste Mal dort begegnet, von der Bufferzone. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, wo man noch nicht so lange darüber diskutiert oder noch nicht so lange, sagen wir mal, eine gewisse breite Öffentlichkeit bekommen hat, oder?
Ja, das ist ein Thema, das ich vor allen Dingen mit der Erfahrung aus Dietiken in die Öffentlichkeit gebracht habe, weil von der Gesetzgebung her, in der Moorgesetzgebung, in der Auengesetzgebung, in der Moorgesetzgebung, die haben wir seit dem 97. Mhm. Seitdem müsste es ökologisch ausreichende Pufferzonen geben. Lange hat man nur auf Nährstoffeinwirkungen geschaut, oder? Mhm. Aber andererseits, gerade auch bei Moor und Auen spielt der Haltung vom Wasserhaushalt und die Qualität des Wassers eine sehr grosse Rolle. Oder? Auch dort braucht es eine Pufferzone. Und als drittes eben die sogenannte Störungspufferzone, die faunistische Pufferzone, die dann auch wieder Auswirkungen hat auf angrenzende Räume.
Die faunistische Pufferzone, das ist...
Das ist eben zum Beispiel eine Pufferzone, wo man sagt, man hat halt 100 Meter Abstand beispielsweise, damit Tiere, die im Gebiet leben, nicht gestört werden. Mhm. Oder, man hat zur Nacht keine Vollbeleuchtung, weil das Auswirkungen hat. Es geht um Licht, es geht um Lärm, es geht um die Sichtbarkeit des Menschen und so, oder, wo Auswirkungen hat auf das Leben in diesen Gebieten.
Und das ist natürlich im Dietiker Naturschutzgebiet ein grosses Thema, weil alles so nahe ist, oder?
Ja, genau.
Und Licht, das ist wegen Insekten, das ist wegen Fledermäuse, das ist...
Teilweise auch wegen Vögel, je nachdem, wo gestört sind. Aus ihrem Lebensrhythmus rauskommen, oder?
Aber können sie sich nicht daran gewöhnen? Es gibt ja Menschen, die in der Nacht arbeiten müssen.
Es gibt, ich sage mal so, es gibt ganz wenige Arten, die das schaffen und andere Arten, die dann halt einfach verschwinden, oder nicht mehr da sind, oder? Mhm. Und wo man im Prinzip einfach den Lebensraum wegnimmt durch das.
Jetzt geht ja KV, also es gibt eigentlich jetzt ein bisschen Luft dort, oder?
Ja, ob es dann Luft geht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, oder?
Aber es
Es ist eine gewisse Chance. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich da von Anfang an mitwirken durfte. Das ist sowieso immer sehr eine sehr gute Idee, wenn man nicht das Projekt fertig ausschafft und wir nachher erst mit der Einsprache reagieren müssen, sondern wenn man vorher auf uns zukommt und einmal abholt, auf was muss man eigentlich schauen. Und es dann aber auch ernst meint. Sehr häufig ist man im Naturschutz in so Begleitgruppen und in so Rechtsfällen wie zum Beispiel am Grenkenberg, wo jetzt fast über 10 Jahre gegangen ist, dort hat man in der Begleitgruppe schon genau das gesagt, was nachher das Bundesgericht bestätigt hat, oder? Und man hat es einfach
Zeit
nie...
Zeit und Geld sparen.
Ja, wesentlich, oder? Das sind so Faktoren, aber vielfach, das merke ich jetzt auch hier bei der Gemeinde und mit dem neuen Stadtrat, den wir haben, dass man viel eher jetzt auf uns zukommt und eben mal rechtzeitig schaut.
Also da eben gelernt, Und könnte es denn dort jetzt eine Möglichkeit geben, dass man die Störungen, dass die zurückgehen? Ich meine, das geht noch Jahrzehnte, aber es ist gleich.
Das ist eben sicher so, wenn mal die Kläranlage zum Antoni Loch rauskommt. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das wird ich vielleicht nicht einmal mehr erleben. Ich hoffe zwar immer noch. Und andere Aspekte, wo wir jetzt schon drauf schauen, sind natürlich Lärm, sind Licht. Das ist auch das Thema Glas. Die ersten Projekte, die dort gekommen sind, haben oben so Glaskubus vorgesehen. Und die Vögel erkennen Glas nicht als solches, die fliegen einfach voll rein, oder? Und haben nachher einen Knickbruch in der Regel. Also das sind so Aspekte, die man schon mal herausfiltern konnte. Dann eben auch die Distanz zum Schutzgebiet. Wie macht man es, wie kann man es machen? Es wird ganz sicher nicht ein einfaches Projekt werden dort. Das merkt man heute schon, dass man eigentlich zuerst das Gefühl hatte, ja, super viel Land, oder? Und jetzt kommt ja der Nachtragskredit.
Ja, ja.
Der in dem Sinn eben halt doch relevant ist, weil, das habe ich auch von Anfang an den Leuten gesagt, die müssen jetzt planen für die nächsten 100 Jahre.
Es ist schon ein bisschen lang.
Es ist ein bisschen lang, aber man könnte so viel Problem. Man hat jetzt das gesehen, eben die Kläranlage. Im 1957 hat man schon gesagt, das ist kein guter Standort. Es ist übrigens auch technisch kein guter Standort, weil das ist so Auenböden, sumpfig, kiesig und so weiter. Gibt auch dort Probleme, oder? Auf das hat man darauf hingewiesen. Nein, man hätte es durchstieren sollen, ja, nur so den, oder? Ich bin jetzt auch in anderen Rechtsfällen, gerade bei so Kläranlagen drin, wo man jetzt auch wieder muss sagen, überlegt euch mal über, dort sollte am einen Ort jetzt auch wieder etwas gebaut werden, aber die Kläranlage ist auf 4 Seiten beschränkt, die hat zukünftig keine Ausbaumöglichkeiten mehr. Also lohnt sich das jetzt dort zu investieren oder müssen wir nicht jetzt überlegen, suchen wir eine andere Lösung? Mhm.
Du tönst gar noch nicht so pensioniert.
Ich bin auch noch nicht so pensioniert. Ich mache ja die Rechtsfälle weiter für BirdLife.
Du machst Rechtsfälle weiter.
Und ich habe natürlich eben noch jene andere Sachen. Also meine Nachfolgerinnen, muss man sagen, haben erst gerade angefangen. Die muss ich noch einschaffen. Zudem haben wir da in Dietiken jetzt ja, die Initiative, die durchgekommen ist, dass man in den nächsten 4-5 Jahren da mehr für die Natur in Dietiken macht. Das gibt auch neue Projekte. Wie gesagt, also und, ich bin selten ein Mensch, was irgendetwas finde ich einmal schon wieder.
Aber so ein bisschen mehr Zeit für ein Hobby oder wenn Sex auch nur mit dem Feldstechen vom Grossvater Vögel schauen?
Mit dem gehe ich nicht mehr, ja, ja. Nein, was ich mich riesig darauf freue, ist eben mehr Zeit überhaupt wieder draußen können zu verbringen. Und vielleicht am Morgen einmal eine Stunde länger schlafen, plus Freundinnen, Freunde treffen. Das ist zeitweise auch recht schwierig gewesen, oder ein bisschen zu kurz kommen. Das sind alles so Elemente, wo ich jetzt gespannt bin, wie sich denn das mit der Zeit entwickelt.
Genau, und vielleicht stehst du mit der Zeit wieder freiwillig am Morgen um 6 Uhr auf, zum im Antoni-Loch oder irgendwo Vögel beobachten?
Das mache ich heute schon, weil ich ja alle Jahre Brutvögel kartiere noch im Schutzgebiet. Und alle Jahre und jedes Mal am Morgen wieder denke ich, nein, morgen um 5 Uhr aufstehen. Aber jedes Mal, wenn ich draußen bin, wieder finde ich, erstens total friedlich, zweitens super schön Sonnenaufgang beispielsweise oder so Sachen. Und dann eben auch all das noch hören und sehen, was rum ist. Also das sind schon... Da hat es ganz einen Haufen schöne Sachen nach wie vor.
Also es hat noch Sachen rum, wo es sich lohnt, dass man es schützt.
Auf jeden Fall.
Danke vielmals für das Gespräch.
Danke auch.
Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration Sandra Radzic, Webdesign und Distribution Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign Fabian Hauser.